Also, der Körper gewinnt Spiele, der Geist gewinnt Titel und es zeigt sich in der Seele, ob der Fußballer im Licht bleiben kann.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen in einer neuen Episode im Gesundsein-Podcast. Heute begrüße ich Lars Wilhelm Baumgarten. Hallo Lars.
Hallo liebe Steffi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen heute darüber, naja, wie man erfolgreich wird. Nicht nur, wir sprechen viel zu selten darüber, was Erfolg eigentlich mit einem Menschen macht. Und das hast du nicht nur selber erlebt, sondern du kommst aus einer Welt, in der du das sehr häufig auch bei deinen Klienten beobachten durftest, bis heute beobachtest. Du kommst nämlich aus dem Spitzensport. Und ich glaube, es gibt kaum eine Person, mit der man so super gut über Leistung und Bewusstsein sprechen kann wie mit dir. Deswegen freue ich mich total, dass du dich mit deinem ersten Buch als jetzt Autor mit dem Thema mentale und seelische Gesundheit auseinandersetzt im Spitzensport. Ich glaube, das ist ein höchst relevantes Thema. Du hast ja selber viele Fälle in deiner Karriere beobachten dürfen, naja, in denen der Aufstieg und der Fall halt sehr, sehr nah beieinander gelegen haben. Und da gibt es einfach sehr viel zu wissen. Und man muss sagen, die Themen in deinem Buch, die Themen, die du da adressierst, die betreffen ja eben nicht nur den Spitzensportler, sondern einfach generell Menschen in einer Leistungsgesellschaft. Deswegen glaube ich, ist das Thema auch in der Breite relevant. Und ich meine, dein Buch Tore des Lebens, das ist ein Fußballroman. Ich meine, viel besser geht's ja in Deutschland gar nicht. Wann startet der Buchverkauf?
Am 27.04. ist das Buch im Handel und ist jetzt vorbestellbar. Aber erstmal vielen Dank für deine Einladung, Steffi.
Ja, ich freue mich total, dass wir heute darüber sprechen. Wie bist du eigentlich, um mal ganz von vorne anzufangen, Lars, wie bist du eigentlich in den Spitzensport gekommen? Das hilft vielleicht mal zu verstehen, wie du dazu gekommen bist, so ein Buch heute schreiben zu können.
Also ich denke, wir sind ja das, was wir früh denken. Und ich habe, wenn die Radioübertragungen der Bundesliga in meinem Kinderzimmer auf dem Radio liefen, immer davon geträumt, irgendwas mit dieser Arena zu tun zu haben. Ob selbst als Spieler, damals habe ich noch davon geträumt, dass ich vielleicht selber da mal einlaufen darf, dann als Radioreporter. Und es war irgendwie immer das Resonanzfeld zu der Arena, ihrem Licht und ihrem Schatten da. Und dann habe ich selbst angefangen, Fußball zu spielen, mehr recht als schlecht, und habe da viele Themen erlebt, die auch nicht so einfach waren für mich in meinem Dorf, und habe dann aber sehr, sehr viel und früh über Fußball geschrieben. Ich bin mit 15, 16 während der Praktikumszeit im Gymnasium als Journalist habe ich angefangen, durfte dann bei der Lokalzeitung schreiben und habe sehr, sehr früh die Welle zum Fußball, zum Eishockey, zum Handball gehalten und habe dann das Volontariat bei einer Lokalzeitung, der Goslarschen Zeitung, gemacht. Ich komme aus dem Harz und habe dann nach dem Abitur eben sofort dort gearbeitet, habe dann Fußball-Bundesliga bei Dynamo Dresden in den Wendezeiten geschrieben, war Reporter bei Bild und habe eben sehr viel gelernt in der Springerschule, wie Boulevardjournalismus funktioniert, und habe die Welle zum Spitzensport ab da immer gehalten. Hatte ja noch eine große andere Leidenschaft, den Galopprennsport, und habe dann nach dem Jurastudium, habe ich dann zunächst als Vorstandsassistent bei Deutscher Galopp, das ist sozusagen der Deutsche Fußballbund der Galopper, gearbeitet. Und dann nach 3 Jahren dort mit sehr, sehr erfolgreichen Unternehmern, die dort im Vorstand saßen, habe ich dann den Weg in den Spitzensport als Berater gewählt und habe mich zusammen mit Thomas Strunz, was erlauben Strunz, der eine lange Karriere als Europameister, deutscher Meister hatte, selbstständig gemacht. Wir haben dann juristisches Wissen, journalistisches Wissen mit echtem Fußball-Sachverstand zusammengebracht und haben so dann angefangen, als Agentur junge Menschen zu helfen, durch diese Fallstricke journalistischen, juristischen und sportlichen den Weg gehen zu können. So ist mein Weg in den Spitzensport in kurzen Worten passiert. Aber es hat natürlich viele, viele Stunden gedauert, um dann da anzukommen und dann das weiterzuentwickeln.
Das klingt nach einer extrem spannenden Reise. Du hast mir erzählt, dass du eigentlich schon viele Jahre damit, also mit der Idee gespielt hast, ein Buch zu schreiben. Wie ist diese Idee dazu in dir gewachsen? Ich meine, du kommst aus dem Schreiben, ne? Das hast du gerade schön beschrieben, aus dem schreiben auch über den Sport. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Sache, einen Roman zu schreiben.
Ja, ich habe während der Zeit als Agent, wo man ja sehr viel unterwegs ist und sehr viele Stunden an Flughäfen sitzt und in Zügen und in Autos, ich habe immer 100.000 Kilometer im Jahr im Auto verbracht, habe ich sehr viele Sachen skizziert und habe immer gedacht, das schreibst du mal. Aber solange man in der Manager-Mindset-World ist, ist es für mich unheimlich schwer, in die kreative Phase zu kommen. Und ich glaube auch, es war einfach nicht reif. Manche Dinge brauchen einen langen Prozess, bis sie reif sind. Kinder brauchen 9 Monate, bis sie dann schlüpfen dürfen. Und hier ist es eben so, es hat 13 Jahre gedauert, bis ich es dann wirklich aufschreiben konnte. Ich glaube auch, dass mein eigener Weg, der mit etlichen Krisen behaftet war, hier nochmal dazu beigetragen hat, es so zu schreiben, wie ich es jetzt geschrieben habe. Und ich habe sehr viel daran gearbeitet, an Szenen, an Personen. Ich habe ja auch überlegt, wer wird die Hauptfigur, was sind die Nebenfiguren. Und ich wollte kein Sachbuch schreiben, weil mein Wunsch war, dass Menschen mitfühlen können in einer Sportlerkarriere, die sie sonst nur von außen in den Medien lesen.
Mm. Ja, und das ist natürlich immer sehr eindimensional, denn der Erfolg, der sich im Außen spiegelt, der ist ja nicht gleich im Innern. Was würdest du dazu sagen? Also warum ist dieses Buch zu lesen auch so aufschlussreich, um das Innenleben eines Profisportlers kennenzulernen?
Also der Körper gewinnt Spiele, der Geist gewinnt Titel und es zeigt sich in der Seele, ob der Fußballer im Licht bleiben kann. Das ist meine Kernerkenntnis aus diesem Buch. Das hört sich jetzt sehr philosophisch an und Fußball ist ein einfaches Spiel. Mhm. Und deshalb würde ich es auch noch ein bisschen anders formulieren wollen, nämlich die Sportlerpersönlichkeit entwickelt sich mit dem ersten Fußballschuss, den ein 8-jähriges Kind abgibt, der am Ende Nationalspieler wird. Und über den schreibe ich ja. Ich schreibe über ein herausragendes Talent, das am Ende von 7 Millionen Fußballern, die es in Deutschland gibt, die aktiv Fußball spielen, zu den besten 10 oder 20 gehört. Das heißt, von 7 Millionen, die Pyramide ist so klein, dahin zu kommen, bedeutet, du bist schon sehr früh sehr viel besser als andere in deiner Altersgruppe. Und da beginnt die Veränderung der Persönlichkeit, denn du bist gewöhnt, dass du immer als Erster gewählt wirst. Du bist gewöhnt, dass sie dir zuschauen, wie du es deine Kunst, die du hast, machst. Und das verändert Persönlichkeit. Und darum geht es mir in diesem Buch. Ich fange sehr früh an, den Sven Schütze, meine Hauptfigur, zu skizzieren. Schon mit 8 Jahren, wo der Opa sozusagen seine Weisheitsfigur ist und er vom Opa viel lernt, aber noch gar nicht weiß, was der Opa redet, sondern er weiß halt, wenn der Ball an den Fuß kommt, ist der Meister Sven Schütze vom Himmel gefallen. Die Menschen sehen den Meister Sven Schütze ganz früh. Er sorgt dafür, dass seine Dorfmannschaft, die noch nie gegen eine Kreisstadt gewonnen hat, weil es ein kleines Dorf ist, gewinnen wird. Der Trainer, der diese Mannschaft trainiert, kriegt plötzlich ein anderes Selbstbewusstsein und denkt, Alter, ich bin ja gut als Trainer. Dabei ist es Sven Schütze, der ihn dazu macht. Und dieser ganze Weg, den der junge Mann dann geht, bis er eben mit 14 ins Internat kommt und mit 17 ein herausragendes Talent ist und in der Bundesliga spielen darf. Da spielen am Wochenende in 18 Mannschaften 11 Spieler, also ungefähr 200. Und diese 200 dazuzugehören mit 17 Jahren, das verändert einfach alles. Und dieses, was dann dazu beiträgt, die Außenwelt, die Social-Media-Welt, die Verträge, die Berater, die Menschen, die mit dir Geld verdienen wollen, all dieses verändert die Sportlerpersönlichkeit. Und um das gesund zu halten, geht es eben darum, neben der körperlichen Arbeit, geistige und seelische Arbeit in den nächsten Jahren im Spitzensport mehr in den Vordergrund zu stellen. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Roman jetzt so rausbringe. Es geht mir darum, den Sportlern, ihren Eltern, den Trainern, den Managern und der ganzen Fußballwelt, aber auch der Welt, die Auf- und Abstieg und Transformation wollen, einen Roman zu schenken.
Ja, super cool. Ich glaube, das hast du wirklich geschafft. Und ich finde besonders spannend diese Diskrepanz, die du da immer aufzeigst zwischen diesem äußeren Aufstieg, aber eben dieser fehlenden inneren Reifung, ne? Und ich glaube, dass wird dann nochmal durch diese psychologische Intensität, wie du sie beschrieben hast, durch mehr Social Media, durch noch mehr Aufmerksamkeit, durch noch mehr PR und so, nochmal so verstärkt. Und du sagst, dass die Lösung eine, ja, auch da eine ganzheitliche Betreuung, Betrachtung ist des, der Gesundheit der Spieler. Also die müssen nicht nur körperlich fit sein, sondern die müssen auch mental stabil sein, seelisch gesund sein, da zumindest mal ein Anker haben. Und das hast du ja auch gesagt, Fußball ist ein einfacher Sport. Und diese Themen sind sehr philosophisch, aber es gibt ja trotzdem einen Weg. Und den hast du in einem Interview, das du gegeben hast, sehr schön beschrieben. Es gibt trotzdem einen Weg, diese Themen einfach im Leben, in der Persönlichkeit der Spieler sozusagen zu verankern. Was hast du denn da in der Vergangenheit zum Beispiel mit deinen Spielern, die du betreut hast, versucht?
Also wichtig ist zu reflektieren, wo man gerade steht und was das emotional mit einem macht. Zu lernen, nicht nur den Kitzel zu erleben und zu wissen, Samstag ist Bundesliga und heute schreibt die ganze Stadt über mich. Kann ich Werder Bremen retten? Kann ich den ersten FC Köln retten? Die ganze Stadt diskutiert darüber. Wir haben in Köln jetzt ein Beispiel vom jungen Spieler, der aus England Angebote hat. Wir haben Würz im letzten Jahr gehabt, der nach Liverpool gegangen ist. Wir haben immer wieder junge Menschen, die im Prinzip Meister sind, ihre Fähigkeiten täglich auf dem Trainingsplatz weiterentwickeln, aber außen herum ganz viel erleben. Und da ist es wichtig, sich zu erden, zu schauen, wo stehe ich gerade? Was hilft mir wirklich, um meine wirklichen Potenziale abzurufen? Und was sind innere Stimmen, die ich ernst nehme, die ich nicht einfach überhöre? Und das ist ja nicht anders als in der anderen Welt, im Management, wo ja auch Signale des Körpers und des Geistes oft überhört werden. Hier sind die nur sehr jung und sie können die noch gar nicht richtig einordnen. Was ist das für ein Signal? Warum will ich jetzt, dass, obwohl ich Samstagabend extrem gut Fußball gespielt habe und ein großes High erlebt habe, Sonntagmorgen erstmal so in so einem Loch bin, das Adrenalin weg ist, warum will ich Dienstag schon wieder Poker spielen im Casino? Warum? Was ist da mit mir los? Und diese Fragen überhaupt zu stellen, das ist an der Zeit im Spitzensport und im Fußball insbesondere. Was tue ich, um diese Kitzelsucht, die ich über den wöchentlichen Rhythmus, den ich mit 8 Jahren begonnen habe und der immer weiter läuft, immer ist Samstag sozusagen um 15.30 Uhr der Höhepunkt und der fällt dann komplett ab und in der Woche suche ich schon wieder neuen Kitzel, weil mein System das gewöhnt ist, so wie unser System Zucker gewöhnt ist. Es ist nichts anderes. Und das zu erkennen, das glaube ich, wird Fußballspieler in eine andere Form bringen. Und dazu kommen natürlich, wir sind hier nur im Scheinwerferlicht unterwegs. Und es gibt aber immer Schatten, weil in einer polaren Welt gibt es nie nur Licht. Ich bin nicht nur ein Topmanager. Ich bin nicht nur ein Fußballspieler. Ich habe andere Aspekte und du hast gefragt, wie man die leben kann. Und da, finde ich, geht es darum, ganz praktische Dinge zu tun, wenn ich kein Philosoph bin und kein Monk, der den ganzen Tag meditiert. Ich kann als junger Fußballspieler mich mit Kindern beschäftigen, denen es nicht so gut geht. Ich kann ins Kinderkrankenhaus gehen. Ich kann jungen Fußballern, die nicht so talentiert sind, aber gerne Fußball erleben wollen, Training geben. Ich habe viele Möglichkeiten, die Schattenseiten auch anzuschauen und nicht nur im Scheinwerferlicht zu bleiben. Und das ist echte Schattenarbeit, praktizierte Schattenarbeit. Und ich plädiere dafür, dass unbedingt im Spitzensport auch diese Schattenarbeit einen Raum bekommt.
Ja, das klingt für mich total wichtig und sinnvoll und betrifft ja auch nicht nur den Spitzensport, wie gesagt, sondern generell Leute, die ja viel Aufmerksamkeit bekommen, viel im Licht stehen. Denn was ich so wichtig finde, ist, dass diese Menschen ja auch eine Vorbildfunktion haben für den Rest der Gesellschaft, für Kinder, für Heranwachsende. Und ich schaue mir natürlich ganz genau an, ja. Signalisiert der mir mit allem, was er ist, mit allem, was er hat, nur Erfolg, nur Licht? Oder sieht man eben auch Schatten und beschäftigt er sich auch mit Themen im Leben, die ihn vielleicht nicht direkt betreffen, die aber auch eben wichtig, also Teile dieser Schattenwelt sind? Und somit wird das alles ein bisschen greifbarer, ein bisschen menschlicher, weniger, wie sag mal, da entsteht weniger Diskrepanz. Und würdest du denken, dass das auch, ich sag mal, einen Effekt auf die Gesellschaft insgesamt haben würde, eben weil das häufig so Leuchtturmpersönlichkeiten sind, wenn auch medial einfach dieser Teil ein bisschen mehr reflektiert werden würde, den Menschen?
Ich denke, wir haben ja die Situation, dass wir echte Helden gesehen haben, die gestürzt sind. Nehmen wir Boris Becker. Oder nehmen wir jetzt gerade Tiger Woods in Amerika, der große Probleme hat. Oder wir finden diese Personen, die für uns Heroes waren, immer wieder am Straucheln. Und die Frage ist doch, wie können wir als Berater, als Mentoren, als Vereinsmanager, als Trainer hier Hilfestellung leisten? Und ich denke, die Medien, aber auch ein solches Buch wie Tore des Lebens, kann dazu führen, dass ein junger Mensch liest und erlebt und anders als im Sachbuch von oben herab gesagt, ich bitte 1, 2, 3, 4, 5 machen, sondern sich einfühlt in eine Figur, die Entscheidung treffen möchte, ich gehe nicht zum Pokern, aber doch dahin geht. Eine Person, die sagt, ich will mich vom Kitzel eines Schiffes im Meer nicht dazu bringen lassen, meinen Pfad zu verlassen. Und das sind natürlich alles in Anführungsstrichen nur kleine Puzzleteile. Der entscheidende Weg passiert innen. Aber dafür braucht es Bewusstheit in der gesamten Szene. Und die Szene ist aktuell noch auf Körper, Schnelligkeit, mentale Stärke ausgerichtet. Und die Seelenseite, also das, was neben diesem Ganzen da ist, die ist im Fußball noch nicht richtig angekommen. Und auch im anderen Spitzensport und auch in der Leistungsgesellschaft als solches haben wir dort Riesenpotenziale. Die Burnout-Welle zeigt das ja. Wir haben Riesenpotenziale. Es hat dann auch am Ende körperliche Dinge. Da weißt du viel mehr als ich drüber, was Ernährung und Nährstoffe und solche Themen angeht. Aber wir haben hier eine seelische Komponente. Und ich habe eben Fußballspiele erlebt, die mich 15 Minuten vor dem Anpfiff angerufen haben und haben gesagt, ich kann nicht auflaufen. Ich kann überhaupt nicht spielen heute. Und da waren eben depressive Dinge dabei. Aber die haben eben auch Ursachen in dieser von Anfang an skizzierten Ich bin stark, dieser männlichen Macherwelt. Und auch da gibt es Riesenpotenziale, die wir hier anschauen dürfen. Und wenn wir den Spitzensport dazu bringen wollen, dass er wirklich eine Vorbildfunktion hat, dann hat er die ja nicht nur mit Schnelligkeit und tollen Toren, sondern mit Charakteren, mit Figuren, die balanciert Körper, Seele und Geist abbilden können.
Das heißt, wir sprechen ja im Grunde genommen über die Notwendigkeit, dass der Druck, dieser große Druck, der da von außen kommt, diese Sichtbarkeit, dass es da einfach, gesunde Umgangsstrategien im Grunde genommen gibt, die Spieler selber für sich entwickeln müssen, weil es ist auch nicht für jeden Spieler gleich. Jeder ist unterschiedlich, jeder hat eine andere Persönlichkeit. Und da sozusagen als Berater, Trainer, wie du schon gesagt hast, ein System zu schaffen aus Menschen, die den jungen Leuten genau dabei helfen, ja, sich selber besser kennenzulernen. Wer bin ich eigentlich jenseits dieser Leistung, die ich hier jeden Tag oder einmal in der Woche bringen soll, je nachdem. Und das finde ich eine sehr spannende Fragestellung, vor allen Dingen, weil wir sagen in unserer Gesellschaft immer sehr stark, wenn wir irgendwas wollen, wenn wir irgendwas erreichen wollen, Fokus. Und ich glaube, in keiner anderen Karriere ist das so normal oder so klar wie im Spitzensport. Ja? Du musst dich absolut fokussieren auf dieses eine Ziel, auf diesen einen Weg. Und dann kommst du und sagst, ja, aber wer bist du denn jenseits von Leistung? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt auch wirklich schwierig wird zu sagen, okay, ich beschäftige mich noch mit der Person, die ich darüber hinaus, über diesen Sport hinaus bin, aber gleichzeitig muss ich mich voll fokussieren. Wie genau kann das funktionieren?
Also wir haben in der Menschheitsgeschichte zwei wesentliche Dinge, die Bewusstheit fördern. Das eine ist Meditation, ich komme in meine Mitte, und das andere ist Kontemplation. Und das heißt, ich bete, ich habe eine Energieform, ich glaube an Gott oder ich glaube an höhere Kräfte und ich gehe in eine Verbindung damit. Das sind die beiden Formen, die am höchsten innere Bewusstheit ermöglichen. Jetzt wird man in einer Fußballmannschaft von 17- und 19-Jährigen das nicht von einem Tag auf den anderen schaffen. Jürgen Klinsmann hat sich aber
vorstellen.
Bayern hat ein paar Buddhas aufgebaut und dann haben die Bayern gesagt, ist hier ganz gaga, da haben wir keinen Bock drauf. Aber klar ist, es ist noch keine andere Form gefunden worden, um höchste Bewusstheit und Fokus und Präsenz zu erzielen. die alten Samurai haben ja im Schwertkampf, trainieren die ja mit Holzschwertern, haben die trainiert, um in dem richtigen Moment, wenn sie angegriffen werden, den Todesschlag machen zu können und wollten niemanden töten. Sie wollten nur vorbereitet sein auf den Moment des Fokuses. Und nichts anderes ist es ja im Spitzensport auch. Du bereitest dich die gesamte Zeit darauf vor, dass der Ball von rechts kommt und du mit deinem Vollspannschuss den ins Tor schießt. Auf diese Sekunde bereitest du dich vor. Und dafür ist Fokus ein sehr wichtiger Punkt. Das hast du völlig richtig gesagt. Und ich sage, wenn wir Fokus erzielen wollen, müssen wir Ablenkung zur Seite legen. In einer Gesellschaft, in der Telefone blinken, Fernseher auf Netflix laufen und gleichzeitig noch, keine Ahnung, das Kind schreit, ist Fokus eins der größten Herausforderungen für das Nervensystem. Also der größten Herausforderung für Leistung, weil das Nervensystem ins Wackeln kommt. Und hier gilt es eben auch im Spitzensport und Leute dahin zu führen, ihr wirkliches Potenzial abzurufen, hängt eben davon ab, ob sie in der Lage sind, sich zu fokussieren. Ich glaube auch aus den deutschen Fußballakademien und aus den Olympiastützpunkten sind wir in der Lage, noch höhere Leistungen zu bringen, wenn wir diesen Bereich anschauen. Weil dort ist Ablenkung das Wesentliche. Es entsteht einfach unheimlich viel Gewitter und unheimlich viel Lautstärke und um alle Menschen herum. Die Großstadt, alles, was da passiert. Und wenn wir es wollen, plädiere ich einfach dafür, Zeiträume einzubauen, auch im Spitzensport, wo wirkliche Stille, wo wirklicher Fokus erzielt wird. Und so ist ja auch mein, es geht im Transformationsbereich ja darum, wirklich näher zu sich zu kommen.
Näher zu sich zu kommen. Und gleichzeitig heißt das ja auch darauf zu schauen, woraus besteht denn meine Persönlichkeit und welche Interessen habe ich vielleicht noch über diesen Fußball, über diesen Spitzensport hinaus, den ich da betreibe. Ich meine, das sieht man an deinem persönlichen Beispiel. Super, super schön, finde ich. Du warst früher 18 Stunden am Tag, sagst du selber irgendwie, Top-Agent, ja, Top-Berater im Spitzensport. Ich meine, das ist so eine Achterbahnfahrt wahrscheinlich auch für dich emotional gewesen. Das kann man sich kaum vorstellen als, ich sag mal, Otto Normal. Und dann hast du ja selber eine Reise begonnen, hast gesagt, warte mal, das kann jetzt hier irgendwie nicht alles gewesen sein. Du bist selber durch eine Krise gegangen, durch eine persönliche und wahrscheinlich konntest du auch nur mit dieser Erfahrung so ein wundervolles Buch schreiben. Was ist dir damals passiert und wozu hat das geführt? Wozu hat dich das persönlich geführt?
Also ich habe, denke ich, die gesamte Reise von Körper, Geist und Seele gemacht. Ich habe zunächst auf meinen Körper null geachtet, null. Weder mit 15 konnte ich darauf achten, noch mit 20. Und das war ja auch die Zeit. Es gab Fastfood, es gab Fritteusen zu Hause, es gab Essen, wo sich niemand drum gekümmert hat. Man war froh, die Kriegszeiten waren lange vorbei. Alle konnten essen, was sie wollten. Wir haben uns nicht mit Zucker beschäftigt, nicht mit Fett. Und ich insbesondere nicht und habe einfach gegessen. Und das führte zu meiner ersten wirklich großen Krise, die ich mit 28 hatte. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt fast 150 Kilo gewogen. Mein Blutdruck war sehr, sehr hoch. Und ich habe dann angefangen, mich um meinen Körper zu kümmern. Und dabei habe ich auch Komponenten der Seele schon angeschaut. Aber mir war es gar nicht so klar. Mir war erstmal klar, okay, du isst jetzt Grünzeug. Du willst ja leben. Und du fängst an, Äpfel zu essen und so weiter. Und ja, und dann habe ich erstmal 30 Kilo abgenommen. So, und da habe ich auf der Körperebene dann angefangen, mich mehr zu bewegen, wieder mehr Sport zu machen und eben den Körper sozusagen mal in eine Form zu bringen, mit dem er überhaupt wieder leistungsfähig wird. Dann habe ich, nachdem ich das gemacht habe, als Manager im Galopprennsport aufgehört. Ich hatte das ja schon erzählt, ich habe 3 Jahre da gearbeitet und habe mit Thomas Strunz die Beratungsagentur Strunz & Friends gegründet. Und ich habe persönlich zu dem Zeitpunkt mir einen Coach genommen und habe 13 mentale Ziele untereinander geschrieben. Also ich habe im Mental-Bereich, im Geistbereich gearbeitet. 13 Ziele, 12 waren dann nach ungefähr 10 Jahren erledigt.
Moment, könnte ich noch mal ganz kurz fragen, mentale Ziele, das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ein Kind, ein Haus, ein Baum, eine Firma. Eine finanzielle Unabhängigkeit, Geld auf dem Konto, konkrete Ziele, die eben damit zu tun haben. die im Leben eine Rolle spielen, eine eigene Vision entwickeln, einen Weltklasse-Sportler begleiten. Das war das Letzte, was mir bisher mit den Fußballern nicht gelungen war. Das waren gute, sehr gute Fußballspieler, die zu ihren Besten im Jahrgang gehörten, zu den Besten in Deutschland, aber nicht Weltklasse waren. Und dann kam Angelique Kerber als 13. her. Irgendwie sollte das wohl im Fußball nicht gelingen. Ich hatte 12 Ziele alle erreicht. Ich hatte ein Startup gegründet noch mit oder als Business Angel gearbeitet. Ich hatte, wie gesagt, alle meiner 13 Ziele bis auf das eine erreicht, 12 von 13. Und dann kam Angelique Kerber, die war viertbeste deutsche Tennisspielerin und wollte mit mir arbeiten. Sie wollte einen Manager aus dem Fußball haben und über einen Kontakt von Holger Fischer, der als Coach im Spitzensport arbeitet, bin ich dann zu Angelique Kerber gekommen und habe mit ihr angefangen zu arbeiten. Sie war irgendwie zwischen Platz 30 und 40 der Welt zu dem Zeitpunkt, hatte 11-mal erste Runde verloren. Und ich wusste nicht, was das mit meinem 13. Ziel einer Weltklasse-Sportlerin zu dem Zeitpunkt zu tun hatte. Aber Angelique hat am ersten Tag zu mir gesagt, ich bin die Beste. Sie hat eine absolute Überzeugung gehabt. Ich kann es nicht umsetzen, aber ich bin die Beste. Ich habe weder vor Maria Sharapova noch vor Serena Williams Angst. Ich kann die schlagen. Und diese innere Überzeugung war für mich ganz klar. Mental ist sie sehr, sehr stark und weiß, was sie kann. Und habe dann angefangen, mit ihr zu arbeiten. Und nach 4 Jahren war sie unter den Top 5 der Welt. Und nach 5 Jahren war sie Nummer 1 der Welt, hat Wimbledon gewonnen, Australian Open gewonnen. Und dann waren alle 13 Ziele, die ich mir gesetzt hatte, die waren scheinbar zu klein. 28, 29 war ich, als ich sie gesetzt habe. Mit 40 waren sie erreicht. Und dann
kamen die neuen Ziele.
Dann kam der Burnout. Und ich konnte
keine... Dann kam dein Tief. Ja.
Die Seele hat sich gemeldet und der Körper zeigt das dann ja immer. Ich habe einen Darminfekt gehabt, der nicht wegging und die Werte, ich habe dann mich mit Leuten unterhalten und überlegt, was da geht und habe mich dann zum ersten Mal mit Diagnostik auch beschäftigt. Ralf Rangnick, der ja Trainer der österreichischen Nationalmannschaft zurzeit ist und damals Trainer auf Schalke war und selbst mit einem Burnout aus dem Fußball rausgegangen ist, hat mir dann Kontakte gemacht zu Menschen, die alternativ damals noch Burnout angeschaut haben. Und dann war ich bei 3 verschiedenen Therapeuten, Ärzten und dann bin ich der Sache nachgegangen auf der körperlichen Ebene. Klar war, Körper und Geist hat gut funktioniert. Ich hatte kein Gewicht mehr zugenommen, ich habe gut gegessen. Aber die Seele hat einen Infarkt bekommen hier. Die hat gesagt, nee, das geht so nicht. Und dann habe ich eben mich sehr intensiv mit dem Thema Burnout, Seeleninfarkt, was ist die Seele? Was sagt sie mir eigentlich? Wo kriege ich Energie? Wo verliere ich Energie? Welche Energiefelder als Kind haben mich zu Freude gebracht? Und so habe ich mich dann da wieder angenähert und habe dann einen etwas anderen Weg gegangen, raus aus dem Spitzenmanagement hin mehr zu mir selbst zunächst mal die nächsten Jahre, habe etliches geändert und heute habe ich dann eben dieses Buch geschrieben, das aus meiner Perspektive, die ich heute sehe, mit der Schablone, mit der ich heute die Welt sehe, Körper, Seele und Geist abbildet.
Also steckt auch sehr viel von Lars Baumgartens Weg in Sven Schützes Weg, würdest du sagen?
Ich denke, die Erlebnisse mit Spitzensportlern, die Erlebnisse im Journalismus, die Erlebnisse als Berater sind alle in diesem Buch drin. Es ist aber so, dass Sven Schütze eher die klassische Sportlerpersönlichkeitskarriere geht und der Autor mit seinem Weg eher lenkt und Personen hinzufügt und Ereignisse hinzufügt, die nicht nur für Fußballfans lesenswert im WM-Jahr 2026 sind.
Absolut, das stimmt absolut. Ich finde, das ist ein ganz, ganz gelungenes Buch mit vielen auch tollen einfach Sätzen drin, die man sich merkt. Hast du eigentlich ein Lieblingszitat aus deinem Buch?
Das Buch hat sehr viele Zitate, tolle Sätze, die man zitieren kann. Naja, fangen wir mal mit dem jungen Menschen an, der jetzt hier nicht der klassische Hörer deines Podcasts ist. Es ist nicht nur ein Lederball, es ist das Tor zur Welt.
Ja, und viele Menschen haben ja, der Lederball steht ja symbolisch für Ideen, die man in der Kindheit, in der Jugend hat, ne? Das kann ja das Medizinstudium, die Rolle als Arzt sein, das kann der große Jurist, der Harvey Specter sein, ja, den man irgendwie in der Jugend irgendwie anschaut. Das können verschiedene Sachen sein, ja.
Und dann sagt der Opa, es ist nicht nur der Schuss, es ist die Richtung, die du ihm gibst. Also so, und das ist so die erste Zeit. Und dann später geht es eher um Sätze wie, wir sind nicht das, was wir in der Zeitung lesen. Oder Sätze wie, Applaus ist ein warmer Mantel, aber die innere Kälte nimmt er dir nicht.
Ja, und das sind alles so tolle Bilder, die im Grunde genommen für genau das stehen, was du gerade schon ein bisschen erklärt hast, ne? Diese innere Arbeit, ja, für den Erfolg im Außen ist genauso wichtig, da einfach dieses Gleichgewicht zu halten. Oder du bist nicht das, was du in der Zeitung liest, was da über dich geschrieben wird, ja. Diese Außendarstellung, Social Media ist natürlich, hat das nochmal vervielfacht wahrscheinlich diesen Effekt, ja. Sondern du bist eben auch das, was du vielleicht privat bist. Und das, was ich ganz schön finde, auch an dir, ist, du hast ja jetzt nicht mehr nur diesen einen Arbeitsstrang, sag ich mal, in deinem Leben, sondern du bist weiterhin wie im Galoppsport beispielsweise verankert. Du bist jetzt als Autor aktiv und gleichzeitig bist du weiterhin Mentor, Coach, Berater. Jetzt auch nicht mehr nur exklusiv auf den Spitzensport, sondern auch für Unternehmer, Organisationen. Du hast dich sozusagen, ja, du hast dein Portfolio ja sozusagen so ein bisschen erweitert und wahrscheinlich auch das mit dem Ziel, dir als Mensch mehr zu entsprechen, oder? In dem, was du eben alltäglich tust. Und das finde ich auch so ganz spannend, weil das rätst du ja auch gleichzeitig der Sportlerpersönlichkeit und dem Menschen, der sich viel zu sehr mit dieser einen Rolle identifiziert. Weil wir denken immer, Identifikation, das ist so das eine, ne? Aber das ist eigentlich gar nicht das eine, oder?
Ja, sehr spannend. Sind zwei Dinge, die ich gerne noch mit dir erörtern würde zunächst mal. Also das eine ist mal, wer bin ich und wann erkenne ich das? Ich bin ein buntes Zebra. Das habe ich bei Anne Heinze in ihrem vielbegabten Kongress vor vielen Jahren gesehen und habe dann bei ihr auch eine Ausbildung zum Coach gemacht. Ich konnte nicht im Sandkasten mit meinem Freund Lars, der auch so hieß, stundenlang Burgen bauen. Das war mir viel zu langweilig. Aber meine Mutter und auch die Mutter von Lars, die konnten das damals gar nicht richtig einschätzen. Mein Gehirn ist multidimensional und kann nicht einer Sache den ganzen Tag ausschließlich nachgehen. Das nimmt mir Kreativenergie, Kraft, Lebensfreude, all das, was ich brauche.
Und das hast du dann in Burnout auch gesehen, ne? Nach dieser intensiven Zeit, nur als Berater, nur als Agent, nur in Verhandlungen, nur in der Betreuung anderer. Das hast du dann.
Genau. Und ich brauche eben auch Auszeiten. Ich brauche eine freie Mitte. Als Manager hast du die aber nicht. Der Terminkalender gehört anderen. Ich habe, wie gesagt, 100.000 Kilometer gefahren. Ich habe drei Assistenten gehabt. Ich habe zeitweise zwei Fahrer gehabt, weil am Mittwoch hatte der seine 40 Stunden weggefahren, der Fahrer bei mir. Und ich hatte aber noch viel zu tun. Und dann hatte ich die Zeitverschiebung im Tennis. Das heißt, auch nachts, wenn man normalerweise schläft, hat Angelique in Amerika gespielt oder in Australien gespielt. Und du bist dann so da drin und lässt auch nicht los. Aber ich brauche auch einen Theaterbesuch. Ich brauche Zeit in der Natur. Ich brauche ein Buch. Ich brauche ein Gespräch. Ich muss Zeit im Schwimmbad haben für mich alleine und einfach schwimmen. Und das ist eben in der Managerwelt eine große Herausforderung, das zu machen. Gleichzeitig interessieren mich viele Themen. Mich interessiert die Finanzwelt. Mich interessiert die politische Welt. Mich interessiert die philosophische Welt. Und mich interessiert die sportliche Welt. Mich interessiert Körper, Seele und Geist. Ich bin als jemand, der neugierig ist, der Fragen stellt, viele Fragen stellt. Und das ist natürlich in der Kindheit für ein in Anführungsstrichen normal erfolgreiches Elternhaus gar nicht so einfach, mit so einer Person umzugehen. Und wir nennen das ja heute neurodivergent, vielbegabt, wie auch immer man das nennt. Jedenfalls ist eben jeder anders und braucht eben für sich, um seine wirkliche Vitalkraft abrufen zu können, das richtige Setup. Und das andere ist, was du angesprochen hast, ist Identifikation. Darüber können wir gerne nochmal sprechen, weil das ist ein wichtiger Punkt, den ich in der Klosterwelt gelernt habe. Vielleicht gucken wir da nochmal ran, wenn du zu diesem Thema nichts mehr nachzufragen möchtest.
Ja, nee, also definitiv können wir darin übergehen, weil ich finde es total wichtig zu verstehen, eine starke Identifikation kann einem extrem viel Kraft verleihen, ja? Und gleichzeitig kann sie natürlich aber auch ein Risiko darstellen für unsere mentale, seelische Gesundheit. Wie findet man da die richtige Balance? Wie hast du es für dich gefunden? Wie finden das aber auch möglicherweise andere Menschen, Spitzensportler und?
Das ist eine sehr tiefgreifende Frage. Wir werden in eine Welt geboren, in der bestimmte Lebensmechanismen gelten. Unsere Eltern haben bestimmte Glaubenssätze, wir haben bestimmte Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze prägen das Gehirn des Menschen sehr früh. Und er identifiziert sich natürlicherweise über das Aufwachsen damit. Du wirst aber keinen wirklich weisen Mönch finden, der sich mit irgendwas identifiziert. Er ist atmende Energie und er hat erkannt, dass Pantare alles fließt gilt. Es ist nichts festzuhalten und es ist auch in nichts tief zu identifizieren, weil wir werden diesen Erdball wieder verlassen und wir können nichts mitnehmen und wir können nur fließen lassen. Und deswegen sprechen wir ja heute im Management auch oft davon, dass wir gerne mehr Flow im Management erreichen dürfen. Und es geht genau darum, dass wir eben nicht anhaften an Kindern, Ehefrau, Haus, Garten, Baum und dass wir uns nicht identifizieren damit. Nur das ist eine so große Herausforderung für den Menschen, der ja gerade Identifikation im Spitzensport sucht mit seinem Club und hier oder mit seiner Regierung oder mit seiner Glaubensrichtung und hier haben
oder seinen mentalen Zielen. Ja.
Oder wie ich meinen 13 mentalen Zielen. Ich durfte nicht krank werden, bevor die 13 Ziele nicht da waren. Das habe ich mir gar nicht erlaubt. Das ist so, wie wenn Menschen das ganze Jahr in ihrer Firma ackern, dann haben sie 2 Wochen Ferien und dann kriegen sie die Grippe. Das heißt, wir erlauben, unser System ist stark, unser Mind ist stark, wir haben den trainiert. Wir verlieren zwar die seelische Verbindung, aber wir schaffen das. Und Belief ist eine so große Kraft. Ja, wer Zverev gegen Alcaraz gesehen hat vor ein paar Wochen beim Grand Slam in Australien und es die Chance gab, für Zverev wirklich einen Grand Slam zu gewinnen, was er ja mehr denn je wünscht, hat er gegen einen Gegner gespielt, der war geschlagen, der war krank, der hatte eine Beinverletzung im 3. Satz. Und im 5. Satz hat er doch sich zurückgekämpft und gewonnen. Und hinterher ist er gefragt worden und hat gesagt, ich habe nur mit mir gesprochen, ich glaube an mich, I believe. Ich habe früher solche Matches aufgegeben, aber ich gebe sie nicht auf. Der hätte auch noch mit einem halben Fuß da weiter an sich geglaubt. Und das kann das Mindset, was trainiert ist, immer schaffen. Und trotzdem kannst du ganz krank werden.
Mm. Ja, das heißt, Identifikation ist ein sehr schwieriges Thema, weil wir in unserer Gesellschaft im Grunde genommen so aktiv daran ackern jeden Tag, genau diese Identifikation aufzubauen. Aber gleichzeitig brauchen wir die Fähigkeit, das auch mal sein zu lassen, oder das richtig einordnen zu können. Weil natürlich hast du jetzt ein Buch geschrieben und natürlich identifizierst du dich jetzt als Autor. Du präsentierst auf der Leipziger Buchmesse und auch da stehst du persönlich ja zum Beispiel irgendwie jetzt medial wieder mehr im Rampenlicht. Was versuchst du denn sozusagen zu tun, um das auch wieder auszugleichen?
Ja, absolut wichtig. Ich habe das Buch geschrieben mit einem festen Tagesrhythmus. Ich bin sehr früh aufgestanden. Ich habe ja große Teile des Buches am Strand in Australien geschrieben, in Byron Bay, einem tollen Ort mit viel Lebenskraft und war um 6 Uhr immer am Strand, habe 1,5 Stunden ohne Handy, ohne Buch, einfach Natur, Bewegung, Meditation gemacht, habe dann in aller Ruhe die Vibes von Byron Bay gelebt, habe einen Tee getrunken jeden Morgen und habe erst dann angefangen zu schreiben, wenn Deutschland geschlafen ist, so dass ich wusste, es ist jetzt 10 Uhr in Australien, das bedeutet, es ist 24 Uhr in Deutschland. Deutschland fängt jetzt an zu schlafen und ich kann vollen Fokus, nachdem ich selber in Vitalkraft war, in dieses Buch geben und habe dann 3-4 Stunden jeden Tag an diesem Buch geschrieben und habe dann aber auch wieder eine Pause gemacht, habe dann gegessen und habe dann auch erkannt, dass es wichtig ist, nicht den ganzen Tag durchzuackern. Und
gerade für kreative Tätigkeiten,
dass ich den Nachmittag wieder mehr der kreativen Seite gewidmet habe.
Sag mal, du hast gerade so betont, dass immer wenn du angefangen hast mit dem Schreiben, Deutschland geschlafen hat. Hat das für dich irgendwie mental, hat das für dich was gemacht, so zu wissen, Deutschland, meine Heimat, meine Freunde, Familie etc., Geschäftspartner, die Spitzensportler, die schlafen alle, ich kann jetzt hier in Ruhe schreiben?
Ja, also ich habe eben noch nicht den Dreh raus, wie ich kreatives Schreiben mache, wenn Handys und E-Mails und Menschen mit Calls und so weiter über den Tag verteilt sind. Ich persönlich brauche für mich ein ruhiges Feld, wo ich wirklich den Fokus darauf legen kann. Ich habe mit Kollegen, die Autoren sind, ja schon mehrere Podcasts gemacht und da sind welche, die können in der Bahn schreiben und wenn sie zu Hause sind und das Kind gerade nicht schreit, auch schreiben. Ich kann das nicht bisher, aber ich arbeite daran, auch das zu lernen.
Ja, ist ein spannender Prozess. Naja, jedenfalls, lieber Lars, Erfolg braucht Bewusstsein. Das ist ja total übertragbar. Das ist ja nicht nur wichtig für Spitzensportler, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Wie glaubst du, können wir da weiterkommen?
Ja, also die Arbeit der Zukunft braucht auf jeden Fall ein anderes Nervensystem. Mit diesem Nervensystem werden wir Schwierigkeiten haben, Top-Leistungen zu bringen. Mhm. Das Nervensystem braucht das, was ich vorhin gesagt habe, Aufladung, Erdung, Klarheit, Bewusstsein, um Spitzenleistungen dauerhaft abrufen zu können. Ich meine, wir haben die höchsten medizinischen Verkäufe an Schmerzmitteln und Psychopharmaka in dieser Gesellschaft. Wir leben in einer schnelllebigen Medienzeit, die mit künstlicher Intelligenz noch zusätzlich beschleunigt wird. Und wenn wir es nicht schaffen, uns da rauszunehmen, werden wir mehr seelische Wracks produzieren. Und das gilt natürlich für den Spitzensport auch. Wir haben olympische Ergebnisse, mit denen wir nicht zufrieden sind. Wir haben in Deutschland wenig deutsche Nachwuchstalente, die eben in der Generation, die wir zuletzt hatten, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, nachgewachsen sind. Das heißt, scheinbar fehlt uns an wichtigen Stellen Fokus, Klarheit und die Fähigkeit, diese Leistung abzurufen. Und für mich ist ganz klar, das liegt nicht darin, dass wir nicht trainieren, dass wir nicht laufen und auch nicht, dass wir nicht Blutwerte nehmen und die richtige Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel finden, sondern das liegt in geistiger und seelischer Gesundheit und Bewusstheit. Und eine Gesellschaft, die nicht dieses schafft, wird keine neue Produktionseffizienz erzielen. Gibt es natürlich viele Debatten über die auch Elon Musk und andere Leute anfangen mit Psychopharmaka, Psychedelika und so weiter. Mhm. Die sagen aber auch nichts anderes als, ich kann meine volle Leistung nur mit irgendwelchen Zusatzstoffen abrufen. Ist das die Zukunft?
Ist das die Zukunft? Mich nervt ja persönlich sowieso sehr, dass wir immer nur in die USA schauen, um unser eigenes Narrativ eigentlich nur abzuschreiben. Eigentlich können wir das besser, glaube ich. Uns fehlt einfach nur die Idee in der Politik, ja, also die Leute, die unser Land im Grunde genommen anführen, da fehlt mir einfach die Vorgabe, die Fantasie auch. Und für eine Zukunft, in der wir alle leben wollen, da gibt es kein Narrativ, kein deutsches, kein europäisches Narrativ, wie ich finde. Und auch wir als Gesellschaft dürfen, glaube ich, mal ganz gut hinterfragen, ob wir denn privat, individuell auch genau diese Narrative übernehmen wollen. Denn wenn wir eines an so vielen Geschichten und auch in deinem Buch sehen, ist, dass wir uns nur über Leistung definieren und dann auch noch über die Art der Leistung, die eben von außen uns vorgegeben wird. Das ist jetzt die neue Leistung, das ist die Performance und so geht's. Kommen wir an keinen guten Ort. Was würdest du denn jemandem mitgeben wollen? Du hast das selber auch erlebt, der sich jetzt sehr stark über Leistung definiert. Und ich glaube, das betrifft einen sehr großen Teil unserer Gesellschaft.
Ja, also natürlich ist es so, ich plädiere für Leistung, aber für eine Leistung, die Körper, Seele und Geist gleichzeitig balancieren können. Ich glaube, die Debatte gegen Leistung oder Leistung ist das Problem, ist zu kurz gegriffen. Für mich geht es darum, jedes Kind möchte sein Potenzial abrufen. Und das heißt, es ist erstmal prinzipiell leistungsbereit. Es hat nicht alle Talente und kann nicht in jedem Bereich Olympiasieger werden. Die fallen sowieso im Wesentlichen vom Himmel, Sportstars. Aber wir haben die Möglichkeit, wenn wir bewusster uns klar werden, wie wir in den Tag hineingehen, mit welchen Gedanken wir reingehen, welche Sprache wir sprechen, wirklich diese Wirklichkeit zu verändern. Und dieser Aufbruch, der darf 2026 passieren. Und es ist an der Zeit, nicht eine Debatte für eine kapitalistische oder eine kommunistische Gesellschaft zu führen, sondern das Individuum anzuschauen und zu gucken, wie können wir Leistung, Potenzialentfaltung und Gesundheit auf den drei Ebenen, die wir öfter skizziert haben, erzielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Aufbruch mehr gebraucht wird, als noch mehr Kriege zu führen, wie wir es schon seit 5000 Jahren tun.
100%. Ich glaube, das ist ein super, super schöner Schlusssatz, lieber Lars. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Hat richtig viel Spaß gemacht mit dir. Und ich denke, die Hörerinnen und Hörer konnten auch sehr viel mitnehmen. Dieser Nation des Fußballs, ja. Wunder, wunderschön. Auch ein richtig tolles Buch. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, das einmal zu lesen. Vor allen Dingen natürlich den sportbegeisterten Hörern und Hörern, Hörerinnen und Hörern. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke dir, Steffi. Es hat mir große Freude gemacht. Und Tore des Lebens ist eben ein Begriff, der auf allen Ebenen zählt. Und ich freue mich auf jede Rezension, auf jeden, der dieses Buch unterstützt.
Ja, ich werde es auf jeden Fall machen.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.